Hi. Hallo. Nu klar, die Hesse ist da. Und ein Podcast hat sie jetzt auch noch.
Ganz genau. Und in diesem Monat hat die Sonne so schön schon geschienen. Der Mai hat sich wirklich von seiner sonnigsten Seite gezeigt. Ich hoffe, ihr konntet das Wetter ein bisschen genießen. Ich habe sehr viel Zeit im Probenraum zugebracht und konnte ein bisschen reinschnuppern in den Beruf und vielleicht auch ein bisschen, wie ihr Alltag aussieht. Mein heutiger Gast ist Sängerin, Musikpädagogin und Schauspielerin Conny Drese. Hallöchen.
Ja, hallo, ich grüße dich herzlich. Freue mich, hier zu sein.
Ich freue mich auch. Du wurdest mir wärmstens empfohlen von meiner lieben Freundin Julia Lindholm, mit der du in der Dresdner Komödie dieses Jahr im März ein tolles Stück aufgeführt hast. Das heißt Alter Schwede, richtig?
Ja, richtig. Das ist richtig. Unsere schöne Schwedenkomödie.
Ja, und du bist Schauspielerin, auch am Theater.
Ja, ich habe eigentlich hauptsächlich viel Theater gespielt. Genau.
Okay, und ich musste, also ich habe ja gerade schon gesagt, ich durfte jetzt mal ein bisschen in deinen Berufszweig reinschnuppern, weil ich seit diesem Monat fürs Theater probe für ein Stück in Hamburg an der Komödie. Und ich muss dir sagen, ich fand es ultra anstrengend.
Es ist anstrengend, aber was machst du? Was machst du? Was probiert ihr?
Wir spielen das Stück Männerbeschaffungsmaßnahmen an der Komödie in Hamburg, also im Winterhuder Fairhaus.
Genau.
Genau. Ich glaube, das wird total schön, aber ich finde es sehr anstrengend, mit so einem Ensemble zu proben, sich so viele Dinge zu merken, wann man jetzt wo einsetzt und überhaupt. Ich meine, ich stehe auch auf der Bühne als Solo-Artist und dann mit Band, und wenn ich Touren gespielt habe, dann ging es natürlich auch darum, man musste wissen, welcher Song als nächstes kommt. Aber ich war immer so ein bisschen freier in der Gestaltung und ich merke, mich an so ein festes Skript zu halten und vor allem zu schauspielen oder gefühlt zu schauspielen und dabei nicht so auszusehen, als würde man schauspielen, das fällt mir ultra schwer. Wie lange machst du das schon?
Ja, eigentlich seit 1982. Da war ich mit meinem Studium fertig und habe meine erste professionelle Theaterrolle gespielt. Also die erste Rolle in einer professionellen Inszenierung. Das war damals die Annie in Annie Get Your Gun in Frankfurt-Oder. Und damit ging es dann los, ja.
Frankfurt-Oder, bist du da auch geboren?
Nee, da bin ich nicht geboren. Ich bin in Halle an der Saale geboren und bin da auch aufgewachsen. Genau, genau. Du kommst aus Halberstadt, habe ich gehört.
Ja, wie schön. Sachsen-Anhalt. Ja, genau. Das wusste ich gar nicht. Zwei Sachsen-Anhaltinerinnen, wieder schön.
Siehste?
Das ist doch toll. Wann bist du weg dann aus Halle?
Also ich bin eigentlich mit 17 schon weg. Ich habe erstmal Buchhändler gelernt und das war in Leipzig. War ich dann in Leipzig und von da aus bin ich dann aber nach Berlin gegangen und habe dann angefangen zu studieren an der Hans-Eisler-Hochschule.
Okay.
In Ost-Berlin. Genau.
Die gibt's immer noch, oder?
Ja, ja, die gibt's immer noch, genau.
Die ist eine sehr renommierte Schauspielschule, oder?
Na, das ist eigentlich die Musikhochschule, ostdeutsche Musikhochschule.
Ich Idiot, genau. Ja, genau.
Nee, die Schauspielschule ist die Ernst-Busch-Hochschule.
Genau.
Da habe ich später nachher unterrichtet. Aber studiert habe ich wirklich klassischen Gesang quasi an der Hans Eisler. Damals gab es ja noch keine Musical-Ausbildung in dem Sinne. Es gab, man konnte Tanz- und Unterhaltungsmusik studieren. TUM nannte sich das. Und eine sehr bekannte Kommilitonin, Ex-Kommilitonin war Inka Bause.
Ach.
Also als ich so fertig war mit meinem Studium, da fing die gerade an. Genau. Also wir sind uns dort nur so peripher begegnet, aber das war so die Zeit, in der ich da auch war. Aber wie gesagt, ich habe klassischen Gesang studiert, wollte das aber eigentlich nie machen. Und es gab so eine schöne Begebenheit, als ich im ersten Studienjahr war. Das war 1977. Im September starb Maria Callas.
Aha.
Die berühmte Operndiva.
Ja.
Und wir hatten immer früh 7:30 Tanzunterricht und wir alle kamen, wir haben uns da gesammelt. Habt ihr schon gehört, Maria Callas ist gestorben? Ja, und dann ging die Heulerei los und den ganzen Tag lief dann Maria Callas im Radio und das ist mir so auf die Nerven gegangen, dass ich damals gedacht habe, ach du liebe Scheiße, sagt man nicht, aber das studierst du jetzt, das willst du jetzt machen, das willst du jetzt studieren. Und da war mir dann eigentlich schon klar, dass ich das eigentlich nicht machen möchte. Aber gut, ich habe es erstmal zu Ende gemacht und es war auch gut so im Nachhinein rückwirkend. Und ich liebe Maria Callas heute, aber damals war das so mein erstes Aha-Erlebnis.
Und was wolltest du eigentlich? Also warum bist du aus der Buchhandlung dann überhaupt zum Musikstudium? Weil es erstmal gedauert hat, weil du warten musstest auf den Platz oder weil du sowieso einfach Musik machen wolltest?
Na, ich war an der Spezialschule für Musik. Also dieser Weg Musikstudium, Gesangsstudium war eigentlich schon angedacht. Aber ich hatte dann mit 17 die ersten Stimmbandknötchen und das musste dann operiert werden. Und zu dieser Zeit war das natürlich alles, also verglichen mit heute, sehr vorsichtig. Mhm. So, ne?
Ja.
Und das ist operiert worden. Und dann hat man natürlich gesagt, jetzt kann sie nicht gleich anfangen zu singen. Jetzt muss sie erst mal was anderes machen. Mhm. Und dann musste ich erst was anderes machen. Und der Umweg war dann das die Buchhändlerlehre. Und dann bin ich zum Studium nach Berlin gegangen und habe dann da studiert. Aber ich habe eigentlich einen Big Band-Hintergrund und einen Jazz-Hintergrund. Mein Vater war ein großer Jazz-Fan und unsere ganze Familie, wir alle haben damals Turniertanz gemacht. Und da hat man ja mit den großen Big Bands damals noch zu tun gehabt. Heute ist es alles per Playback, aber damals saß da wirklich noch die Band.
Stimmt.
Und genau. Und damit bin ich im Grunde aufgewachsen. Und das war eigentlich so meine Musik, zu der man sich bewegen konnte und so, ja. Und das hat mir dann nachher nachdem ich mein Studium beendet hatte, dann eigentlich das Musical so eröffnet. Und deswegen habe ich dann gedacht, nee, ich glaube, ich mache lieber Musical. Und das habe ich dann auch gemacht. Genau.
Ja. Crazy. Aber also, das klingt ja, das ist ja irgendwie mit 17 schon die Diagnose, Knötchen auf den Stimmbändern zu haben.
Ja.
Und jetzt immer noch zu singen, das ist doch eigentlich ein guter Weg.
Das ist super. Ja,
oder?
Ja, genau.
Ich meine, hat das damals irgendwas mit dir gemacht? Also war das jetzt auch irgendwie, hattest du Angst, dass du nicht mehr singen kannst, oder?
Ja, das hatte ich natürlich schon, ne? Und es war auch eine schwierige Zeit. Ich war damals in der 10. Klasse, als die operiert worden sind und dann kam die Prüfungsphase und ich durfte damals 6 Wochen nicht reden. Das ist heute alles ein bisschen anders, aber damals hat man wirklich gesagt, 6 Wochen Sprechverbot und dann waren die Prüfungen, ich musste alles schriftlich machen, ich musste auch die mündlichen Prüfungen alles schriftlich an der Tafel schreiben. Also das war schon, ich durfte keinen Besuch empfangen, meine Mutter hat mich abgeschottet und das war schon anstrengend irgendwie, ne? Aber irgendwie hat es mich dann trotzdem dabei gehalten und ich habe aber dann im Studium nachher als erstes wirklich Gesangspädagogik studiert und was natürlich auch am Anfang auch mal sinnig war, wenn du nicht singen kannst, wirst du Gesangspädagoge. Aber so war das halt damals und im Nachhinein habe ich das natürlich so nie bereut, weil es mir immer natürlich die Möglichkeit gegeben hat, wenn also mal auf der Bühne kein Engagement da war, trotzdem in diesem Beruf arbeiten zu können, dann als Lehrer, als Gesangslehrer. Und ich habe ja danach ja auch wirklich an ganz vielen Hochschulen unterrichtet. Ich habe sehr viele Workshops gegeben und habe dann später meine eigene Musicalschule aufgebaut hier in Dresden. Genau.
Krass. Und die Knötchen kamen nie wieder?
Nee, die sind tatsächlich nie wiedergekommen. Und
hatte das tatsächlich auch sogar mit 15, 16, glaube ich, aber nicht so schlimm.
Ja.
War das, weil man noch so ein bisschen unerfahren war und halt quasi aufs Material gesungen hat? Also meine Gesangslehrerin meinte dann irgendwann immer so, das geht alles aufs Material. Wenn du zu viel Gas gibst, wenn du einfach nicht technisch oder wenn du nicht drauf achtest, sondern halt einfach nur dich gefühlt immer wieder unaufgewärmt in den Marathon stürzt.
Richtig. Genau. Also Ursachen gibt's natürlich verschiedene. Ich hatte damals, das habe ich dann aber alles erst sehr viel später erfahren, meine Nasennebenhöhlen waren total zu, also die Nasengänge. Okay. Ich musste mir dann im Nachhinein die Nasenscheidewand noch operieren lassen, damit ich da überhaupt irgendwelche nasalen Resonanzen erstmal erarbeiten kann. Und das wusste ich natürlich damals nicht. Und ich habe dann immer, also meine Stimme ging nie richtig in diesen Vordersitz, ne? Den man ja dann eigentlich braucht. Und das musste ich mir dann im Nachhinein alles sehr schwer erarbeiten. Und ich glaube, ich habe, was gesundheitlich und Fehlentwicklungen stimmlich anbetrifft, bin ich, glaube ich, alle Umwege gegangen, die man nur gehen kann. aber im Nachhinein rückwirkend denke ich immer, es hatte alles einen Sinn. Und wie gesagt, ich arbeite eben schon lange als Gesangspädagogin und ich habe wirklich ganz viele Schüler unterrichtet und da sind wirklich ein paar richtig tolle dabei.
Ja.
Und die heute wirklich eine tolle Karriere machen. Und von der Seite her war das, glaube ich, gut. Dadurch weiß ich das alles, wie sich das anfühlt und was man alles falsch machen kann. Und dadurch habe ich selber alles erlebt und habe das selber einmal alles für mich durchgespielt.
Aber anscheinend hast du auch sehr viel richtig gemacht, denn du spielst immer noch, du unterrichtest noch. Was hast du gefühlt so aus der DDR damals mitgenommen? Vielleicht auch, was du heute noch weitergibst an deine Studenten? Oder ist eher was, dass du sagst, es war nicht alles schlecht, was gut war, aber ich habe es auch irgendwie dann hinter der Mauer gelassen?
Nee, also wir konnten schon Glück haben mit diesem Studium, weil das Studium war sehr umfangreich und sehr umfassend. Also gerade was diese musiktheoretischen Dinge auch betrifft, die haben mir im Grunde im Nachhinein auch die Möglichkeit gegeben, dann wirklich mal einen Chor zu leiten und also auch da musiktheoretisch mich einbringen zu können. Und es sind immer noch tatsächlich kleine Übungen, die ich aus dieser Krankheitsphase mitnehme, von einem Therapeuten aus Berlin damals, der mit mir gearbeitet hat, die ich heute noch im Gesangsunterricht benutze. Auch einige Übungen noch von meinem alten Gesangslehrer, vor dem ich heute den Hut ziehe. Weil damals in den 80ern hat man ja immer noch mehr oder weniger intuitiv unterrichtet. Und heute weiß man natürlich sehr viel mehr durch die Computerentwicklung. Und heute kann man alles sichtbar machen und alles messbar machen. Das ging ja damals noch gar nicht. Aber der hatte so eine gute Intuition und hat viele Dinge, die wir heute natürlich wissenschaftlich bewiesen haben und zeigen können, intuitiv richtig gemacht. Und also dadurch habe ich auch gelernt, eine Stimme funktionell zu hören. Und das ist ja, glaube ich, immer ganz wichtig als Gesangslehrer, dass man eine Stimme funktionell erfassen kann. Also das sind schon Dinge, die Grundlagen, die sind damals in der DDR gelegt worden. Und wir hatten in der DDR tatsächlich einen Dr. Wolfram Seidner an der Charité. Der war damals schon in den 80er Jahren in der weltführenden Riege der Stimmtherapeuten, also der Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Die Abteilung, wo für die Stimme spezialisiert. Wie heißt die? Ich habe gerade jetzt ein Blackout.
Ich auch. HNO?
Nee. Naja, HNO, aber die Spezialisten. Also ich gehe zum nicht, also
Logopäden?
Nee, das sind die Sprechleute. Fällt mir noch ein. Aber der war halt damals schon in der weltführenden Riege und hatte uns dann damals die ersten Hochgeschwindigkeitsfilme mitgebracht, wo man das erste Mal diesen Schwingungsablauf, wie die Stimmbänder schwingen, wirklich zeigen konnte. Heute ist es, wie gesagt, heute ist es alles Vergangenheit, aber damals war das halt ganz ultramodern und wir waren die Ersten, die das gesehen haben hier im Osten und so. Also insofern hat mich das damals wirklich interessiert. Ich hatte später auch die Möglichkeit, bei dem in der Praxis noch zu arbeiten, an der Charité. Und da habe ich natürlich dann auch eine ganze Menge gelernt, habe mich selber auch kennengelernt. Der hat mich selber dann auch immer wieder ausgemessen und auch seine ganzen Experimente mit mir veranstaltet. Und das hat mir natürlich wirklich viel gebracht. Also
und das war alles noch zu DDR-Zeiten oder schon?
Das war alles noch zu DDR-Zeiten, genau. Wahnsinn. Das war alles noch. Und von der Seite her kann man einfach, ich bin über diese ganze Ausbildungsphase, bin ich im Nachhinein wirklich dankbar. Auch wenn es noch keine Musical-Ausbildung in dem Sinne gab. Das habe ich ja dann damals doch immer so vermisst, dass man also Tanzen und Singen nicht kombiniert hat. Weil ich habe als Kind eben dann diese Turniertanzerfahrung noch gehabt und ich war kurze Zeit lang, hatten wir ja auch eine Nationalmannschaft in der DDR und wir waren da im Jugendkader dann auch und so. Das war eigentlich meine Tanzausbildung für das Fach Musical. Und ich bin also sonst keine Tanzausbildung, aber diese Turniertanzerfahrung, die war doch schon ziemlich intensiv und das hat mir zumindest dann ermöglicht, später nachher Cats spielen zu können auch.
Warum?
Warum naja, Cats ist wirklich ein Tanzmusical, ne? In erster Linie, es gibt zwar, also es sieht immer so aus, als ob die da alles können, also singen und tanzen und Flickflack und so, aber es ist schon eine Zusammensetzung von Spezialisten, aber die Sänger müssen sich schon sehr gut bewegen können und die Tänzer müssen einigermaßen gut singen können und auch die Akrobaten, die dann noch mit drin sind in einem solchen Ensemble, die müssen auch gut singen können und immerhin, dafür hat's dann gereicht.
Naja, das ist ja, also ich würde mal sagen, deine Eltern haben auch getanzt, also meintest du kommst, und das heißt, die haben zusammen getanzt als Paar oder hatten die dann andere Tanzpartner?
Nee, die haben als Paar zusammen getanzt und ich hatte dann als Kind mit 5 angefangen und ich hatte dann auch einen Tanzpartner, genau.
War das so ein bisschen aber auch parallel zu dieser Eislaufwelt, die ja im Osten auch so riesig war, also das waren ja auch
Also, also diese, diese Turniertanzgeschichte, ja, das fing im Osten gerade da so an. Ah. Und in Halle gab es diesen Tanzclub Schwarz-Silber. Ja. Und die waren damals da ziemlich wegbereitend, also für diese ganze Geschichte. Und heute ist es natürlich, die Turniertanzszene ist heute riesig. Und auch im Osten, auch im jetzt in Deutschland, so rum, auch in Deutschland haben wir eine große...
Let's Dance ist ja immer noch eine der größten Sendungen in Deutschland seit über 20 Jahren. Ne? Also
genau. Und wir haben damals im Osten wirklich so ein bisschen Wegbereitung gemacht, weil unser Tanzclub Schwarz-Silber war, glaube ich, der erste Tanzclub im Osten, der dann mit Kindern angefangen hat zu arbeiten. Und da waren wir damals dabei. Genau.
Krass. Ja, und aber das meine ich, da steckt ja auch eine knallharte Disziplin dahinter. Ja, ne? Also mit wie vielen Jahren hast du dann da angefangen?
Mit 5 habe ich angefangen zu tanzen und mit Singen habe ich, wollte immer eigentlich Klavier spielen, aber wir hatten kein Klavier und dann habe ich mit 13 angefangen zu singen und dann, ich habe auch nur angefangen zu singen, weil es dann hieß, aha, wenn sie hier singt, dann kann sie einmal in der Woche in die Musikschule kommen und 20 Minuten Klavierunterricht kriegen und deshalb habe ich angefangen zu singen, weil ich so gerne Klavier spielen wollte. Dabei kann ich heute überhaupt nicht Klavier spielen. Ich bin ganz schlecht. Also ich kann wirklich nur ein paar Akkorde. Aber so fing das mit dem Singen an und eigentlich mehr ungewollt, ne? Und ich bin dann immer so geschoben worden, so von außen. Und
Und würdest du aber sagen, dass also deine Mama eher quasi geführt hat im Leben oder war das gleichberechtigt? Also weil beim Tanzen ist es ja schon so auch gewesen, der Mann führt. Die Frau lässt sich führen. In der DDR war es ja eh sowieso alles gleichberechtigt. Kann man das so ein bisschen adaptieren aufs Leben in der DDR?
Nee, eigentlich nicht wirklich, weil ich meine Eltern waren da, weil es gibt bei uns keine Musiker und keine also in der Familie. Und insofern war die immer so ein bisschen überrascht, dass ich das so machen möchte und hatten natürlich keine Ahnung und die haben mich einfach machen lassen. Ja. Und die Einflüsse kamen dann eher von außen, ne, dass Leute von außen das gesehen haben, wie mein Gesangslehrer dann an der Musikschule, der saß dann irgendwann, als ich 14 war, bei uns zu Hause, kam er Elternbesuch machen und sagte dann, ja, Sie können doch mal drüber überlegen, das Kind vielleicht ausbilden zu lassen, dass sie da Musik studiert. Und ich hörte das dann, Gesang studieren. Ich wusste gar nicht, dass es ein Beruf ist, mit dem man Geld verdienen kann. Also so, ne? Es war, und ich bin immer so irgendwie geschoben worden und meine Eltern haben das dann alles angehört und waren aber dann positiv und unterstützend. Also das, wobei meine Mutter das gerne gesehen hätte, dass ich lieber Abitur mache und irgendwas Richtiges werde, also Lehrer oder sowas. Aber mein Vater hat dann immer, war er dann so der Kreative und der dann gesagt hat, nun lass sie doch mal machen und wenn sie das machen will, lass sie doch. So, ne? Da gab's, haben sie sich manchmal auch gestritten, ja, aber wenn sie das macht, sie muss so. Aber letztendlich habe ich mich durchgebissen.
Und Kreative und Kulturschaffende waren ja in der DDR auch manchmal noch so ein bisschen andersdenkend. War das bei euch auch so? Oder waren deine Eltern oder auch du Befürworter von dem System? Oder also?
Also meine Eltern waren schon Teil von dem System, ne? Ja. Die waren beide in der Partei, wobei mein Vater später ausgeschlossen wurde.
Warum?
Nein, ich hatte einfach mal zu viel Alkohol getrunken und waren dann irgendwie, hat sich dann rüpelhaft benommen und darauf hat man also es war nichts Politisches und nichts. Es war wirklich nur eine Disziplinarmaßnahme. Aber er ist nicht wieder eingetreten. Ja. Und aber meine Mutter war Lehrerin und ja, die waren schon in dem System irgendwie, die sind ja damit groß geworden und sind da reingewachsen. Und es war auch so, ich habe mit meinem Mann da neulich drüber gesprochen. Wir hatten unsere beiden Familien, auch die von meinem Mann, wir hatten insofern Glück, dass wir keine Westverwandtschaft hatten. Also von daher waren wir nie in dieser Zwickmühle, uns da irgendwie verhalten zu müssen. Also sowohl vielleicht der Familie im Westen gegenüber, als auch hier dem Staat gegenüber. Sondern das war bei uns einfach kein Thema, ne? Unverschuldeterweise, also dafür konnten wir ja nichts. Ja. Und dadurch haben wir also solche Sachen, dass sich Familien distanzieren müssen von der anderen, von der eigenen Familie im Westen oder sowas, was ja vom Staatsapparat aus dann schon gefordert worden ist. Also das haben wir so nicht erleben müssen. Aber wir wissen natürlich, dass andere Leute das erlebt haben. Und wir haben das in unserem Umfeld auch erlebt. Mhm. Aber wir selber haben das nicht erlebt.
Und hast also du dann, und hast du dann mit dem Mauerfall aber, also du hast dann studiert und deine ersten Engagements oder du hast dann in der DDR auch gespielt, komplett am Theater
am Anfang,
oder Musical?
Genau. Am Anfang war ich, es hat sich für mich so ein bisschen abgezeichnet. Ich war damals schon sehr viel unterwegs. Ich habe in Berlin studiert, meine Eltern wohnten in Halle und ich bin mit dem Zug sehr viel unterwegs gewesen und eben diese Gespräche im Zug, das werde ich auch nie vergessen. Die Züge waren rammelvoll und die Leute haben sich unterhalten, dass sie da die Autopreise erhöhen und dass die Versorgung nicht klappt und was weiß ich, alles Mögliche. Ja. Und es war eine solche Unzufriedenheit zu spüren. Und ich
vor der Wende oder nach der Wende?
Vor der Wende.
Ja.
So, ne? Das war so Mitte der 80er, 84, so. Kann ich mich erinnern, dass ich nach Hause kam und meinen Eltern das erzählt habe und gesagt, das kann so nicht weitergehen. Da wird irgendwas passieren. Da wird irgendwann was passieren. Und mein Vater hat es dann immer so abgetan. Ach du, was du immer erzählst, komm jetzt hier. So. Aber irgendwie war das spürbar. Wenn man unterwegs war im Land, vor allen Dingen mit den Öffentlichen, dann war das spürbar, dass es brodelt und dass sich da irgendwas zusammenbraut. Dass es natürlich am Ende dann so schnell geht oder so, das war natürlich nicht zu spüren, aber es war so merkbar, dass irgendwas sich zusammentut irgendwie.
Ach, aber krass, dass man, also ich meine, man musste ja in der DDR auch immer Angst haben, dass wenn jemand sowas hört, wenn man das sagt, gerade in den öffentlichen Verkehrsmitteln, dass da vielleicht auch jemand sitzt, ne?
Ja, genau. Nee, es haben die Leute wirklich, waren offen. Ich hatte noch eine Begebenheit, da habe ich nachher, war ich fertig mit dem Studium und habe als erstes an der Musikschule in Berlin-Köpenick als Gesangslehrerin gearbeitet. Und da kam der Direktor eines Tages zu mir und sagte dann, du pass mal auf, wir kriegen da einen besonderen Schüler. Stell mir keine Fragen. Ich werde dir auch nicht sagen, wie die ganze Geschichte zusammenhängt. Unterrichte den einfach und gut ist.
Okay.
So, und das war auch so, und ich habe natürlich die Geschichte nachher mitgekriegt. Das war eine Kollegin, die hat damals an der Ernst-Busch-Hochschule Sprecherziehung unterrichtet. Und hatte drei Kinder und die hat sich entschieden, nach West-Berlin zu gehen und da zu heiraten und hat einen Ausreiseantrag gestellt. Okay. Und dann die hatte drei Kinder, die eine war in der Abiturklasse, der Junge, den ich dann unterrichtet habe, war in der 10. Klasse. Und die Kinder sind alle drei von der Schule verwiesen worden und dann saßen die im Grunde zu Hause auf Abruf, ne? Der Junge, den ich unterrichtet habe, hat dann irgendwo in der Schule als Heizer gearbeitet und solange bis irgendwann die Ausreise genehmigt worden ist, und dann mussten die ja innerhalb von 24 Stunden die Wohnung besenrein übergeben und dann ausreißen. Und eines Tages kam der dann nicht mehr, ohne dass ich wusste. Und dann habe ich gedacht, aha, okay. Und ich habe die Geschichte nachher innerhalb wieder oder weiter erfahren, weil die Kollegin ist dann tatsächlich nach Hamburg gegangen und hat an der Hamburger Musikhochschule dann wieder angefangen zu arbeiten. Ja. Und ich weiß gar nicht mehr, ob wir uns noch einmal begegnet sind, aber irgendjemand hat mir diese ganze Geschichte dann zu Ende erzählt. Also das, ich konnte mir das schon denken, dass das so ungefähr war. Aber solche Dinge sind eben dann auch passiert und damit waren wir dann auch konfrontiert, ne?
Ja.
Und ich habe den Jungen auch nie gefragt, was da ist, aber wie gesagt, so auf Umwegen habe ich die Geschichte dann aber erst im Nachhinein wirklich erfahren.
Ah, okay, und das war quasi ein Goodwill, dass der bei euch noch unterrichtet wurde, oder?
Richtig,
weil
genau.
Eigentlich war er ausgeschlossen. Also,
Genau. Der Direktor von der Musikschule damals in Köpenick kannte die Kollegin und die waren irgendwie befreundet und hat dann gesagt, komm, ich guck mal, was ich machen kann. Und also so hat man sich untereinander auch geholfen, ne?
Ja, okay. Und dann hast du aber auch Engagements schon in der DDR gehabt? Also hast du auch Theater oder Musical dann da gespielt?
Genau. Also das erste war Annie Get Your Gun in Frankfurt-Oder. Das war 82.
Ja.
Und dann kam 1985 der erste Musical-Wettbewerb in der DDR. Also wir hatten den Opernsängern.
Gab's? Ja.
Naja. War das erste Mal. Wir hatten ja den Opernsängernwettbewerb, der fand alle zwei Jahre statt. Und dann 85 hatte man sich das erste Mal entschlossen, jetzt auch Musical auszubilden. Weil es gab dann inzwischen 84 hatte Cats in London Premiere. Und dann gab es so diese Filme mit Chorus Line und Fame und so, ne?
Ja.
Und irgendwie war der Ruf natürlich danach da und dann haben sie gesagt, okay, das machen wir jetzt. Mhm. Und dieser erste Wettbewerb 85 war immer noch, wir mussten immer auch noch Operette singen. Mhm. Und wir waren damals 10 Leute, also Jungs und Mädels zusammen und haben eben versucht, da Musical zu machen. Und ich habe quasi diesen Wettbewerb gewonnen. Es wurde zwar kein erster Preis vergeben, aber es wurde auch kein dritter Preis vergeben und den zweiten Preis habe ich gewonnen. Und das hat mir schon ganz viele Türen eröffnet. Ne? Bin von da aus weg dann an die Komische Oper nach Berlin und habe dann da der Fiedler auf dem Dach mitspielen dürfen in der alten Felsenstein-Inszenierung, der berühmten. Und von da an ging's los. Dann bin ich nach Gera gegangen und ich war dann wirklich freiberuflich zu DDR-Zeiten. Das gab's ja damals eigentlich gar nicht.
Ja.
Es waren ja alle irgendwie fest engagiert, fest angestellt. Also selbst Leute wie Rolf Hoppe, die hatten dann ihr Stammhaus hier in Dresden, Schauspielhaus, mhm, und waren dann als zweites Festengagement beim Fernsehen der DDR engagiert. Aber okay, dieses freiberufliche Künstlerleben, das gab es ja wirklich noch nicht. Aber ich habe das dann in diesen Jahren, also 85 bis 90, tatsächlich wirklich dann schon erlebt und auch so gelebt. Und mir ging's gut damit. Ich habe echt gut Geld verdient damals, selbst zu DDR-Zeiten. Genau. Weil es gab natürlich, das war auch mein Glück, es gab noch nicht so viele Leute, die diese Stilistik singen konnten und dann auch Deutsch, auf Deutsch auch, ne? Ja. Und das war so ein bisschen auch mein Glück, dass wir uns so zeitig entschieden hatten, das will ich machen und darauf will ich hinarbeiten, also diese ganze Bert-Geschichte, Bert zu singen, und dafür, da hatten wir uns schon relativ zeitig entschlossen, mein Mann auch, das machen zu wollen. Ja. Und das war richtig, dass wir das gemacht haben. Und dann kam die Maueröffnung. Und dann waren wir gerade genau an dem Punkt, dass wir gut genug waren, um in diesen großen Produktionen jetzt einsteigen zu können.
Ah, und Schlagersänger im Osten wäre für dich keine Option gewesen, wenn da schon auch Inka Bause mit dir studiert hat und so.
Das wollte ich eigentlich nicht, aber es gab natürlich Angebote auch, oder ich hätte auch in die ich hätte auch in die Volksmusik gehen können. Also es gab damals ein Angebot, eine Platte zu machen mit tschechischer Volksmusik. Okay. Und da ist es ja immer so, dass man sehr viele Duette hat und dann singt ja die Frau immer die tiefere Stimme und die Männer singen immer die höhere Stimme. Und da hatte ich ein Angebot, also eine CD zu machen mit solchem Zeug, und wir waren natürlich auch im Fernsehen. Und ein Ding muss ich vielleicht noch sagen. Ich wollte immer Musical singen. Und dann bin ich eingeladen gewesen im Friedrichstadtpalast, habe da gesungen. Und dann hat der damalige Chefarrangeur für mich zwei Lieder geschrieben, weil die dann gesagt haben im Rundfunk, naja, wenn die Musical machen will, da sind wir ja nicht sicher, ob das gut genug wird. Und dann geben wir jetzt das Westgeld aus dafür und dann können wir das vielleicht nicht senden. Und dann haben sie mir zwei Schlager geschrieben. Das eine heißt Ein kleines Dankeschön und das andere, es war der Zauber eines Abends, genau.
Okay.
Und die musste ich dann erst produzieren, die musste ich einsingen, und danach wollte man dann entscheiden, ob man mich Musical singen lässt, weil Dagmar Frederik hat damals dieses Memory-Lied ja auf Deutsch gesungen, die hatte einen eigenen deutschen Text und die hat singen dürfen, weil da wusste man, dass das dann gut genug ist, dass man das auch senden kann, weil immerhin, man musste ja Tantiemen dafür bezahlen, und deswegen durften wir das am Anfang noch nicht machen. Ne, deswegen haben sie gesagt, zwei Schlager. Und die habe ich auch tatsächlich produziert, die gibt's, und die sind auch lange gelaufen, das eine zumindestens davon. Und aber zu der Entscheidung Musical kam es dann nicht mehr, weil da kam dann die Wende dazwischen.
Das ist ja wirklich spannend auch, weil das lag jetzt irgendwie nah, weil irgendwie habe ich von allen Leuten, die dann irgendwie Musik gemacht haben in der DDR, eigentlich dann gehört, dass dann spätestens irgendwann, wenn man gut singen konnte, dass dann da die Schlagerkarriere kam, ne?
Ja, genau. Also die Möglichkeit war da. Es gab damals, weiß nicht, ob du davon was weißt, es gab damals eine Sendung für junge Talente, die hieß Sprungbrett. Und das hat Muck damals gemacht. Der war der Host quasi. Und dann sind die Redaktionen immer da zu den Wettbewerben und überall rumgefahren und haben dann da junge Talente, Artisten, Sänger, Musiker, was alles so gab, Schauspieler zusammengeholt. Und dann haben wir da Fernsehsendungen gemacht und durften da quasi, die jungen Talente durften sich vorstellen. Und da war ich eben auch zweimal dabei, und da haben wir uns ja auch kennengelernt. Ne? Da habe ich Muck kennengelernt und Linda Feller habe ich damals kennengelernt auch. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Ja, die war auch schon hier im Podcast. Und deshalb, mir kommen die Geschichten auch gerade alle so ein bisschen. Aber hast du bei dem Wettbewerb mitgemacht oder? Nee.
Bei dem Musical-Wettbewerb habe ich mitgemacht, ja.
Nee, bei dem Sprungbrett-Dings. Also, wie bist du dazu gekommen?
Das war kein Wettbewerb. Das war wirklich nur, warte mal. Wie war denn das? Also, das war eigentlich in erster Linie eine Fernsehsendung, und die Zuschauer durften dann, es gab dann nach 10 oder 12 Sendungen im Jahr, durften die Zuschauer abstimmen, wen sie gerne nochmal sehen wollten. Also, und da war ich dann noch ein zweites Mal auch dabei. Genau. Und Linda Feller, glaube ich, auch.
War so ein bisschen was wie die Hitparade, nur mit einem anderen System.
Ja, für junge Talente, genau.
Verstehe. Okay, und dann kam die Wende, und dann bist du
Ja, ich war damals zur Wende fest engagiert hier an der Staatsoperette in Dresden. Und ja. Das ist eine lange Geschichte. Ich war 88 im Herbst, hatte ich eine Einladung nach Prag zum Radiosinfonieorchester und zur Radio Big Band. Weil ich hatte im Frühjahr hatte ich im Friedrichstadtpalast gesungen und da gab es einen Solosaxophonisten, einen Sopransaxophonisten, Felix Slovacek. Ja. Und der war da auch dabei in dem Programm und der hat mich nach Prag eingeladen, weil der leitete damals die Prager Rundfunk Big Band. Und dann lief diese Einladung über die Künstleragentur. Die haben das ewig lange durch die Büros geschoben, weil mich kannte natürlich da keiner.
Ja.
Und eine Kollegin hat sich dann erinnert, Drese, den Namen kenne ich doch. Und zwar mein Ex-Mann hatte bei ihrem Mann, der war Musiker im Berliner Sinfonieorchester, bei dem hat mein Ex-Mann studiert. Aha. Und der hat sich dann, ich frage den mal, ob die was miteinander zu tun haben. Und so haben die mich überhaupt gefunden, ne?
Und da wart ihr noch verheiratet oder?
Da waren wir noch verheiratet.
Ah, okay, verstehe.
Und dann bin ich in die Künstleragentur und dann, ja, wer sind Sie denn? Was machen Sie denn? Na ja, sage ich, möchte gerne Musical machen. Ach, das trifft sich gut. Dann hätten wir Sie doch mit nach Wien schicken können für Les Miserables. Oh ja, bitte, ja. Und na, sind Sie denn Reisekader? Und ich sage, nee, ich bin kein Reisekader. Na, dann ist es schon erledigt. Dann können Sie schon vergessen.
Reisekader hieß in der DDR oder
von
was?
Stasi durchgecheckt und dann brauchte man so einen bestimmten Stempel im Pass, dass man eben reisen darf. Ja. Dass man durchgecheckt ist von der Stasi und dass es keine Einwände gibt, dass die auch damit rechnen, dass man wiederkommt und dass man keine staatsfeindlichen Dinge tut.
Genau.
Und das war ich halt nicht. Und diese Prozesse haben ja damals auch relativ lange gedauert. Mhm. Also normalerweise bei bestimmten Leuten ging das sicher auch schneller. Mhm. Aber das war ich damals nicht und man kannte mich nicht. Also insofern war ich da unwichtig und insofern ging das nicht so schnell. Mhm. Und damit war das ganze Ding vom Tisch. Aber genau diese Frau hat sich ein Jahr später dann erinnert, als die Mauer dann offen war, da war doch noch jemand mit Musical, weil da lagen bei denen jetzt die Audition-Ausschreibungen für Cats auf den Tischen. Sowohl für Wien als auch für Hamburg. Und dann hat die mir das geschickt, hat sich erinnert, sie wollten doch Musical machen, hier sind zwei Ausschreibungen. Und dann war ich damals gerade bei meiner Mutter zu Hause und die hatte so einen schönen alten Schreibtisch mit so einem Zierpapierkorb, den man eigentlich benutzt. Dann habe ich gedacht, Cats, keine Tänzer und habe das zerrissen, habe das da reingetan. Und irgendwie hat es mir doch keine Ruhe gelassen. Nach 3 Tagen habe ich es wieder rausgeholt und habe das wieder zusammengeklebt mit Klebestreifen. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, weißt du, wir haben gerade keine Vorstellung eine Woche, wir haben auch gerade keine Proben eine Woche. Komm, wir versuchen nach Wien zu fahren und zu dieser Audition zu fahren aus Neugierde. Und das ist jetzt nochmal wahrscheinlich eine Geschichte für einen Extra-Podcast. Aber wir sind dann, das war wirklich eine Wahnsinnskiste, diese ganze Geschichte. Und dann sind wir nach Wien gefahren, eigentlich wirklich aus Neugierde. Aber dann haben wir das gemacht da und dann haben sie uns tatsächlich engagiert, alle beide. Und so bin ich dann eben im Februar 1990, also ziemlich gleich nach der Wende, nach Hamburg umgezogen und bin dann bei Cats eingestiegen. Und
mein Mann kam dann mit deinem Mann.
Na, der kam ein halbes Jahr später noch, weil der hatte noch andere Verpflichtungen hier an der Staatsoperette und musste er erst noch zu Ende machen. Da kam er nicht so schnell raus, aber er kam dann im August. Also ich bin im Februar gegangen und er kam dann im August.
Aber nach Hamburg.
Und auch in das Ensemble von Cats. Genau.
Und wo hat es da gespielt in Hamburg? In welchen? In
diesem? Auf der Reeperbahn im Operettenhaus.
Ah, okay, crazy. Apropos Plan B, gab es den bei dir, also außer die Buchhandlung, gab es sonst noch irgendwas, was dich interessiert hätte? Vielleicht aber auch erst dann nach der Wende? Oder war das dann, eigentlich bist du genau zum richtigen Zeitpunkt rein, ne?
Absolut. Also das war wirklich, wir waren damals noch nicht so bekannt in der Szene auch, ne? Uns kannten die Leute noch nicht. Und insofern waren wir da neu. Und wir hatten dann natürlich, als wir zu Cats gekommen sind, wirklich so ein bisschen den Ostbonus dann auch. Ich war die erste quasi aus dem Osten, die in so eine große Produktion reinkam. Und insofern, das spielte schon auch eine Rolle. Aber es spielte auch immer noch eine Rolle, dass es nicht so viele deutsche Leute gab, die da schon dann auch einsteigen konnten. Also für uns kam es genau zur richtigen Zeit. Wir hatten schon einige Sachen gemacht und wussten ungefähr, wo es lang geht, genau.
Ja, und international wäre für dich nicht in Frage gekommen, also einmal London,
Ja doch,
New York.
Hatte, Ja, genau. Also wir haben ja immer mit diesen internationalen Teams gearbeitet. Ich hatte tatsächlich wirklich 3 Einladungen nach London. Mhm. Und ich war dann auch jedes Mal zum Casting. Mhm. Und das hat beim Casting, bei 2-mal hat es natürlich nicht geklappt. Und im Nachhinein war ich dann aber auch ganz froh. Ich habe das dann gesehen, wo ich dann dachte, ja, ich glaube, es ist nicht schlimm, wenn man da nicht dabei ist. Mhm. Und die dritte Geschichte, das war eine Kurt Weill-Geschichte in Edinburgh, hätte das laufen sollen. Mhm. Und das wäre, glaube ich, wirklich zustande gekommen. Aber da ist das gesamte Festival dann am Ende abgesagt worden.
Okay.
Und insofern, ja, ich hatte einen sehr guten Pianisten, der hier in Hamburg war und der aus London kam, der immer gesagt hat, du musst nach London kommen. Und wie gesagt, 3 Versuche. Und der Beste, also der realistischste war eigentlich diese Kurt Weill-Geschichte. Und der mhm. ist nicht zustande gekommen, leider.
Okay.
Aber ja, so geht's manchmal.
Ja, naja, es ist ja also quasi gerade Broadway und so, da gibt's ja Filme drüber, ne, über den großen Traum und alles.
Aber es ist nicht schlimm.
Ja, manchmal ist es ja auch schön, wenn man einfach den großen Traum in kleineren Verhältnissen leben kann, ne? Es ist ja.
Ich finde es im Nachhinein nicht schlimm, denn es gibt ja doch schon einige Kollegen, die das tatsächlich gemacht haben und geschafft haben. Mhm. Und es ist in Deutschland nach wie vor so, es interessiert niemanden, ob du am Broadway spielst oder ob du in London spielst. Ja. Und dann bist du ein Jahr weg, dann bist du hier aus der Szene vollkommen raus und dann kommst du irgendwann wieder und es wartet aber niemand auf dich und es sagt niemand, toll, dass du da warst, jetzt nehmen wir dich erst recht oder so. Ne?
Ja.
Ganz im Gegenteil. Dann setzt der Neid ein und dann setzt erst so, ja, nur weil du jetzt in London gespielt hast, musst du nicht denken, du bist hier was Besseres oder so.
Ja.
Dann wirst du erst recht zur Seite geschoben. Also das habe ich wirklich bei Kollegen erlebt. Das interessiert wirklich niemanden. Und insofern habe ich das persönlich zwar, fand ich das schade, dass es nicht zustande gekommen ist, aber im Nachhinein finde ich es nicht schlimm.
Und gibt's da einen Unterschied zwischen Ost-West, gerade was so den Neidfaktor angeht oder so? Also, oder ist das, also, manchmal habe ich auch das Gefühl, ne, gerade wenn jemand dann vielleicht nochmal so irgendwie weggeht und wiederkommt oder, gerade ist ja auch im Osten so ein bisschen so die Mentalität, oder habe ich immer das Gefühl gehabt, so ein bisschen die Mentalität, naja, hier, na, also jetzt denkst du, bist was Besseres, wenn du da irgendwie wiederkommst, oder ist das
genau.
ist das ein Einheitsphänomen?
Nee, also wir haben das Anfang der 90er Jahre auch erlebt. Wir sind dann weggegangen und wir mussten uns viele böse Sprüche sagen lassen von hier, von den Ostleuten, von den Kollegen aus der Staatsoperette. Mhm. Und dann hatte man uns 94 eingeladen, da hatte die Staatsoperette Jubiläum und dann sind wir da zurückgekommen, weil das Publikum, die hat eine Publikumsbefragung gemacht und die haben sich das gewünscht, dass wir da wiederkommen.
Mhm. Ja.
Und dann, aber die Kollegen waren dann auch so, ne, ja, sollten ihr hier, was macht ihr hier? So, am besten große Knete verdienen und so. Also das war schon, aber es gab's auf beiden Seiten. Es gab's dort auch, ich hatte dort auch, als ich zu Cats kam, eine westdeutsche Kollegin und ich war noch gar nicht auf der Bühne, ich war noch in den Proben und ich komme aus meiner Garderobe und will zur Probe gehen, da läuft sie mir über den Weg und dann, ja, jetzt kommt ihr auch noch hierher, ihr Ossis, ihr habt eine viel bessere Ausbildung, da haben wir ja gar keine Chancen mehr. Wo ich dachte, ach du liebe Scheiße, was geht hier denn ab, ne? Das war wirklich so Slap, 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 Schlag ins Gesicht.
Ja.
Aber inzwischen ist also dann haben wir das später nachher alles ausgeräumt und das ist eine ganz liebe Kollegin. Aber das waren schon am Anfang tatsächlich wirklich so Dinge, die wir auch erlebt haben da.
Ja, ich habe ja auch das Gefühl, es ist eigentlich ein bisschen weniger geworden, oder? So ein bisschen diese Ellenbogengesellschaft, die man vielleicht durch diese Einheit oder Wiedervereinigung irgendwie, das war eigentlich ein bisschen... Das hat eigentlich dagegen gewirkt, so ein bisschen. Also es sollte eine Wiedervereinigung sein, aber es hat halt so ein großes Konkurrenzdenken in ganz vielen Branchen geschürt, hatte ich das Gefühl. Ich war da ja einfach viel zu klein, um da tief mit drin zu hängen. Aber das, was ich jetzt auch durch den Podcast oder auch durch so persönliche Beobachtungen festgestellt habe, war da immer irgendwie so ein viel Gegeneinanderdenken. Und leider ist ja nicht nur die positiven Emotionen sind ja menschlich und weltweit verbreitet, sondern eben auch Neid, Egoismus oder ne, das ist so. Und ich hatte das Gefühl, dass mit der Wende oder also mit der, ja, es war tatsächlich eine Wende irgendwie, ne? Es war einfach so eine menschliche Wende für viele Menschen,
für alle einfach,
ne? Das ist irgendwie auch krass und schade, aber kann man auch Sozialstudien drüber führen. Ich habe das Gefühl, es ist jetzt wieder besser geworden tatsächlich, oder?
Also ich habe das dann im Nachhinein ganz oft noch erlebt, wenn du sagst, du machst Musical, dann wurde man ja oder manchmal immer noch von den Schauspielern immer arg belächelt, ne? Ach, Musical. Das sind die von jedem ein bisschen können, aber nichts richtig. So, und wir hatten gerade jetzt in der letzten Produktion, die ich gespielt habe, auch wieder so ein Gespräch. Mhm. Es ändert sich langsam. Also weil es inzwischen auch viele Schauspieler gibt, die dann doch mal in die Musical-Produktionen reingerochen haben und dafür engagiert worden sind. Also gerade so für Stücke wie Mamma Mia für die Väter oder so, ne? Ja. Und gibt ein paar andere Stücke, wo die Schauspieler also auch doch wirklich Chancen hatten, da mitzumachen. Und wenn sie das einmal gemacht haben, dann ändert sich die Meinung. Und dann sind sie auch sehr viel respektvoller. Und aber sie müssen es erst einmal gemacht haben. Ansonsten bleiben sie da schon schön auf ihrer Position. Sie sagen es heute nicht mehr ganz so laut, weil sie es inzwischen jetzt wissen, dass das eigentlich auch nicht ganz stimmt. Ja. Aber es war Anfang der 90er Jahre bis Anfang der 2000er war das wirklich extrem.
Ja, und man muss ja auch ein bisschen existenziell denken, ne? Ich denke mal, also gerade auch Schauspieler oder also den Theatern geht's ja nicht überall gut, auch wenn du da vielleicht, also
das stimmt,
ich habe schon das Gefühl, dass das natürlich auch um Einnahmen geht. Und das meinte ich auch mit, würde man das einem jungen Menschen heute noch empfehlen?
Also man muss es wirklich dann, man muss es realistisch sagen, benennen. Ja. Also man kann heute in dem Beruf wesentlich schwerer Geld verdienen, als wir das damals in den 90ern konnten. Genau. In den 90ern war wirklich dieser Musical-Hype und alle wollten Musical sehen. Wir haben wirklich gut Geld verdient damals. Ja. Aber das ist so nicht mehr. Ich habe jetzt ja das von beiden Seiten erlebt. Ich war als künstlerische Leiterin dann später für Stage Entertainment, für Phantom der Oper und für Mamma Mia verantwortlich.
Ja.
Und wir hatten damals diese Arbeitsverträge, Tarifverträge. Tarifverträge. Und da war das genau festgelegt, also wer wie bezahlt wird. Wenn ich mir das heute angucke, was die jungen Kollegen heute erzählen, was sie so verdienen, dann ist das wirklich eine ganz schöne Abwärtskurve. Und wie gesagt, man muss das realistisch betrachten. Man muss, wenn man so jemandem gegenübersteht, der sich mit dem Gedanken trägt, zu sagen, ich möchte gerne in den Beruf gehen, dann muss man über diese ganzen Dinge sprechen, bevor die sich auf den Weg machen.
Ja.
Weil eins ist auch klar, wenn wir jetzt sehen, die Studenten, die jedes Jahr aus den Schulen kommen, nach 5 Jahren ist schon eine große Aussteigerquote zu sehen. Ne? Dass nach 5 Jahren schon die Ersten sagen, ich mache was anderes, weil sie merken, wie schwierig das ist und weil es natürlich dann auch nicht die Traumrollen sind, sondern ganz oft eben Ensemblejobs und so.
Mhm.
Und nach 5 Jahren ist es schon die Rate der Leute, die sich umgucken nach was anderem, schon sehr hoch.
Ja.
Und es sind dann wirklich wenige, die so lange im Beruf bleiben. Also ein junger Kollege hat mir neulich gesagt, es gibt so ein Sprichwort, in den Beruf zu kommen ist nicht schwer, aber in dem Beruf zu bleiben, das ist eine Kunst. So.
Ja.
Und das ist, glaube ich, heute sehr zutreffend, noch mehr als zu unserer Zeit damals, als wir jung waren.
Ja, das sag ich eigentlich immer sonst im Datingleben, leicht zu kriegen, schwer zu halten.
Ja, genau. Siehst du?
Ja, that's life, überall, ne?
Genau.
Aber ich habe das tatsächlich am Theater jetzt auch in Hamburg mitbekommen, dass unsere Regieassistentin tatsächlich auch an einer Hamburger Musical Akademie studiert hat und jetzt aber auch sagt, nee, ich glaube, ich guck lieber hinter den Kulissen oder ich guck lieber von der anderen Seite auch.
Richtig, genau.
Das ist natürlich, also klar, sie bleibt immer noch in der Richtung, aber natürlich nicht das, was sie dann mal gelernt hat. Aber
genau, das machen viele. Also ich meine, man kann das nur, wie gesagt, ich habe das ja dann auch gemacht. Ich habe dann auch gesagt, ich möchte gerne die Seiten wechseln. Mhm. Und dann war ich in Chemnitz für Les Miserables als Regieassistentin einmal, habe zwar selber auch noch gespielt, aber habe eben auch Regieassistenz gemacht, weil ich einfach die zeitlichen Abläufe von solchen Prozessen einfach auch lernen wollte. Und dann war ich 3 Jahre für Stage Entertainment eben als Resident Director für Phantom und Mamma Mia. Und dann kriegt man natürlich einen anderen Einblick, wie läuft denn so eine Produktion, wie wird das aufgebaut und diese ganzen Dinge. Und ohne diese Erfahrung hätte ich zum Beispiel auch mir nie zugetraut, so meine eigene Musicalschule dann in Dresden hier aufzubauen. Also einfach, weil man dann Timing lernt und wie lange muss man vorausdenken für solche Geschichten. Also das war schon, und wenn man das von Anfang an versucht mitzunehmen als zweite Schiene, dass man sagt, also als Tänzer zum Beispiel, ich werde Dance Captain, ich versuche choreografisch so gut zu sein, dass ich sofort als Dance Captain einsteigen kann oder eben in die Richtung, ne? Oder ich habe auch jetzt, dadurch, dass ich dann Chorleitung lange gemacht habe, habe ich jetzt auch die musikalische Assistenz für eine Produktion an der Komödie gemacht oder so. Also das sind ja dann alles Beschäftigungsfelder, wo man dann auch in den Produktionen arbeitet, eben aber nicht auf der Bühne, sondern eben in den anderen in den anderen Funktionen einfach. Und Conny, das macht mir, also ja.
Entschuldige, das macht ja, ich wollte
nicht. Nee, mir hat das immer Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja. Also ich bin immer auch neugierig auf solche Prozesse und insofern, genau.
Und sag mal, hast du Kinder?
Ja, ich habe einen erwachsenen Sohn und ich habe auch zwei Enkel. Ich bin schon Oma.
Ach, crazy. Und wann hast du den Sohn bekommen? Wenn ich das
Ach, naja, zu DDR-Zeiten waren wir ja immer noch jung, ne? Ich war 21 damals. Ah. Also genau am Anfang meines Studiums. Ich habe mit dem Martin heißt er, ich habe mit Martin schon studiert. Und aber es im Nachhinein rückwirkend, es war natürlich auch nicht immer einfach, das alles unter einen Hut zu kriegen. Aber rückwirkend habe ich so gedacht, war das eigentlich das Beste, was ich machen konnte, weil da war ich am Ort, da musste ich noch nicht so viel reisen. Ja. Da war ich eigentlich immer da, da musste ich nur die Tage organisiert kriegen. Ja. Und aber dann,
das heißt, als
ich anfing,
nach der Wende war Martin schon Teenager, oder?
Nee, der war 12, 11 damals. Ja. Der wurde 12.
Ja,
ja, genau. Also
Tini, da wo dann auch die Engagements kamen, die
richtig,
wo du, ja, okay.
Richtig,
wo du
genau,
da war flexibler der sein musstest.
Mhm. Ja, genau. Da war der dann schon groß genug, um das auch zu verstehen und da im Grunde konnten wir dann schon anders darüber reden einfach auch, ne?
Okay, und was macht man? Ist Martin auch in die Kultur gegangen oder nein?
Na, der ist eigentlich Grafikdesigner und ist in der Werbebranche. Der lebt in Hamburg, der ist in Hamburg geblieben und mit seiner Familie und ist jetzt da in der Werbebranche, war lange bei Stage Entertainment in der Werbeabteilung für die Programmhefte und alles, was die so machen. Und ist aber inzwischen auch in anderen Firmen. Genau.
Okay.
Genau. Meine beiden Enkelinnen sind Cheerleader. Die sind richtige Cheerleading-Ladies. Genau.
In Hamburg?
Ja, es war gerade jetzt.
Wen schieren die da an? Gibt's da Footballclubs oder?
Nee, die machen das einfach ohne Club. Also es gibt natürlich auch clubgebundene Cheerleading-Gruppen, aber es gibt eben auch welche ohne diese Clubanbindung. Also die haben schon, sind an den Sportclub angebunden, haben aber keine Mannschaft, für die sie jetzt da direkt cheeren. Aber die hatten gerade jetzt am Wochenende Europameisterschaften in Bottrop und da waren die gerade. Genau. Also insofern.
Europameisterschaft in Bottrop, das ist natürlich auch.
Naja, die waren im Moviepark da, ne?
Ah,
weil das ist ja
natürlich
ein Riesending. Ich war jetzt vor 14 Tagen war ich in Chemnitz, da gab's die German All Levels und also wenn du das einmal erlebt hast, das sind so viele Mädchen, die das machen und die das, also Jungs gibt's weniger, aber es sind so viele Mädchen und dann immer in diesen süßen Uniformen und das finden die alle ganz toll. Ja. Und die sind ja auch gut. Das muss man echt auch sagen, wir sind ja in Deutschland auch wirklich mit der Weltspitze, in der Weltspitze ganz vorn eigentlich, ne?
Cool. Und tanzt du denen auch noch was vor oder also wer lernt da von wem? Ihr lernt voneinander oder?
Wir lernen voneinander. Nee, ich tanze denen nichts mehr vor. Die sind dann manchmal erstaunt, wenn sie mich sehen, wenn ich irgendwas mache. Die Oma kann das auch. Und weil die das wissen die noch nicht so, weil wir leben so weit auseinander, die kriegen das noch nicht so richtig mit.
Aber es ist natürlich geil auch. Also ich meine, du bist ja echt eine junge Oma, ne? Also ich meine, wenn du mit 21 Mama geworden bist, also ich bin mit 35 Mama geboren, deshalb.
Ja. Aber das ist echt wirklich süß und die, sie tanzen uns natürlich dann vor, wenn wir nach Hamburg kommen. Oma, komm mal rein, wir zeigen dir jetzt eine Show.
Das glaube ich.
Wir zeigen dir jetzt eine Show und dann turnen sie uns alles das vor, was sie neu gelernt haben. Und dann müssen wir extra auch ein Kostüm dafür anziehen und dann ist immer große Bambule, ne?
Ja. Bambule. Ah, ist also ein schönes Ostwort. Bambule.
Ja, genau.
Oder?
Ja, genau. Bambule.
Und merkst du aber als Frau, also gibt's einen Unterschied zwischen Mann und Frau auch in der Theater-Musical-Welt oder gerade wenn es jetzt natürlich schauspieltechnisch in die älteren Rollen geht, hat man da weniger zu tun? Hat man da Angst als Frau oder also wo ist schlimmer, als junge Frau oder als
Also ich persönlich kann mich ja nicht beklagen, aber ich muss dazu sagen, Ich habe in den entscheidenden Jahren, da wo es schwierig wird, ne, wo man aus den Mädchenrollen rausgewachsen ist, aber in den alten Rollen noch nicht angekommen ist, Mütterrollen gibt es nicht so viele. In den Jahren, wo ich eigentlich die Mütter spielen hätte müssen, habe ich mich da ganz zurückgezogen und habe 7 Jahre gar kein Theater gespielt. Nee, 5 Jahre. 5 Jahre.
Ah.
Und habe in der Zeit eben meine Schule hier eröffnet in Dresden und habe wirklich kein einziges Konzert, gar nichts auf der Bühne. Und ich war glücklich damit. Und dann aber, ich hatte das dann für mich, ich hatte es wirklich dann eigentlich abgeschlossen für mich und habe gedacht, gut, okay, das ist es jetzt. Mhm. Und hatte aber immer noch so einen Traum, habe immer noch gedacht, naja, die Sunset Boulevard Norma Desmond, die hätte ich schon gerne noch gespielt irgendwie. Mhm. Und das habe ich dann gerade so gedacht, 2012. Und dann, naja, das kannst du jetzt vergessen. Jetzt ist so viel Zeit vergangen, das wird jetzt nicht mehr passieren. Und plötzlich riefen mich 2 Theater an. Ich soll zum Vorsingen kommen für Sunset Boulevard.
Nein.
Und genau. Und das eine war Magdeburg damals. Das habe ich abgelehnt, weil das war so kurzfristig. Da konnte ich eigentlich auch gar nichts vorbereiten dafür.
Mhm.
Und das andere war dann Braunschweig. Und das habe ich dann gemacht. Da bin ich dann tatsächlich mit meinem Mann, wir haben beide zusammen gespielt, auch wieder. Das hat sich auch zufällig so ergeben. Und dann bin ich, das waren 2 schöne Jahre in Braunschweig am Theater. Das war wirklich toll. Es war auch eine schöne Inszenierung. Und danach war ich noch auf Europa-Tournee mit dem Stück. Und seitdem spiele ich auch wieder Theater, seit 2012. Und dann kam so jedes Jahr irgendwas. Dann war jedes Jahr irgendeine Produktion oder 2 Produktionen manchmal auch.
Witzig. Genau. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas vielleicht, wahrscheinlich habe ich dich schon mal auf der Bühne gesehen oder irgendwie, weil wir haben damals in Halberstadt, bei uns war das ja noch ganz groß am Gymnasium, wir Theatertage hatten. Wir sind einmal im Jahr mit der kompletten Schule entweder nach Braunschweig gefahren, nach Magdeburg, auch mal nach Dresden, an die Oper oder all solche Sachen. Ist das heute auch noch so? Also wird noch Wert darauf gelegt, dass die Kinder Kultur mitkriegen? Ich bin da ja noch nicht so im Thema drin, aber
ich
hast du da das Gefühl?
Ja, ich glaube schon. Also es gibt, glaube ich, schon sehr engagierte Musiklehrer. Ich glaube, das ist schon immer auch abhängig davon, was die einzelnen Musiklehrer wirklich da einbringen und wirklich mit den Schülern machen wollen. Mhm. Aber ich war jetzt im Dezember zum Beispiel hier in Dresden an einer ganz normalen Oberschule und habe mit 3 sechsten Klassen so Theaterworkshop gemacht. Weil da unterrichtet eine ehemalige Sängerinnenkollegin von mir jetzt inzwischen, die hat auch aufgehört und ist da jetzt Musiklehrerin und die ist da sehr engagiert. Und die hat mich dahin geholt, um das zu machen. Also wirklich Theater, ne? Mhm. Und das waren jetzt so 85% Migrationskinder.
Ja.
Und vor Weihnachten, das war auch keine leichte Aufgabe, weil dann kannst du gar nicht Weihnachtsstück spielen oder so, weil die meisten nicht Weihnachten feiern, weil die aus muslimischen Ländern kommen. Und dann musste ich mir da was einfallen lassen. Aber das war eine schwierige 4 Tage. Es war wirklich schwierig, aber am Ende habe ich sie, glaube ich, wirklich gekriegt und am Ende hatten sie, glaube ich, Spaß mit dem, was wir da gemacht haben und waren dann ganz stolz, als sie das vor der ganzen Schule vorspielen mussten.
Okay. Und was habt ihr dann da gemacht?
Ich habe mir dann so Ausschnitte ausgedacht aus Emil und die Detektive und dann habe ich eine Seite, immer so eine Seite Text für jede Klasse und erst wenn du diese 3 Seiten, also wenn jede Klasse ihre Seite als Szene spielt, dann hast du so ein kleines Stück Abriss, ne?
Okay.
Und das haben wir dann da gemacht und das hat am Ende auch funktioniert. Das war zwar anstrengend, ich kam mir zeitweise ein bisschen vor wie ein Feldwebel mit der Trillerpfeife und nur Auftritt, Abgang, wie stehen wir, links um, rechts um und das war so ein bisschen. Aber sie waren am Ende stolz, dass sie es geschafft haben. Und die restlichen Schüler der Schule haben das alle angeguckt und sie haben viel Beifall gekriegt. Und das finde ich ja immer wichtig, dass die da positiv rausgehen und nicht sagen, wofür machen wir das? Sondern und das Interessante war, dass ich sie eigentlich mit einer Casting-Situation dann gekriegt habe.
Mhm.
So, dass ich brauchte irgendwie 2 Hauptrollen und es hatten sich aber mehr Kinder beworben für die Hauptrollen. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, ich entscheide das nicht einfach, wir machen morgen ein Casting. Und dann habe ich das erklärt. Und plötzlich am nächsten Tag standen sie alle da, waren total diszipliniert, waren vorbereitet und habe ich dann gesagt, so, jetzt geht's um was. So, und dann für die anderen aber nicht traurig sein, wenn es jetzt nicht klappt. Also da hatte ich sie plötzlich und da haben sie zugehört und das kannten sie wahrscheinlich aus dem Fernsehen von DSDS oder so.
Ja.
Das war ganz spannend, wie sie da auf einmal reagiert haben und zugehört haben. Genau.
Das ist echt toll. Aber ich glaube, das schließt auch irgendwie einen schönen Kreis. Denn in der Ostbrosche hat der Gast immer das letzte Wort. Und ich würde mich gerne bedanken für so viel Einblick in die Kulturbranche an sich, auch in dein Leben, in deinen Werdegang. Ich finde, das ist einfach irgendwie schön, so Geschichten zu hören, wo das Leben dann natürlich auch einfach die besten Geschichten schreibt und dann irgendwie vielleicht auch die Tür mit der Wiedervereinigung aufgemacht hat, um noch größer zu werden. Also was wäre passiert, wenn die Mauer nicht gefallen wäre bei dir? Dann hättest du...
Ich glaube, dann wäre ich wirklich in der Schlagerbranche geendet. Ich glaube, dann, weil wir sind damals immer so als das Nachwuchspärchen für Peter Wieland und Dagmar Frederik engagiert worden.
Ah, okay.
Und wir haben tatsächlich auch im Radio dann deren abgelegte Medleys, die durften wir dann singen. Gibt so ein paar Radiosendungen. Und so, also genau. Und ich glaube, da wären wir dann auch geendet. Also
okay.
Dann, genau. Ich meine, gut, Dagmar Frederik gibt's ja immer noch und
ja.
Wir kennen uns auch und wir sind uns auch da mehrfach begegnet und insofern, ja, aber dann wären wir wahrscheinlich, glaube ich, wirklich da gelandet.
Ja.
Und also, weil Musical-Szene damals zu DDR war die ja noch nicht so groß und alle wichtigen Produktionen, also wir haben Evita, damals war die DDR-Erstaufführung, das erste Andrew Lloyd Webber-Stück jetzt hier und da waren wir überall auch schon dabei, ne?
Oder die, ach, das durfte man spielen in der DDR?
Na, das war der erste Webber, den man spielen durfte. Und okay. Also Jesus Christ durfte man nicht spielen, aber auch Little Shop of Horrors oder Rocky Horror, das durfte man natürlich nicht spielen.
Warum
aber
nicht?
Evita, naja, Evita war ja ein politisches Stück, insofern durfte man es spielen, aber Rocky Horror und das war ja dann viel zu sexuell auf der Bühne und Little Shop of Horrors, nein, jetzt machen wir da auch noch den Horror auf der Bühne. Nee, das wollten sie dann nicht ideologisch.
Ach so, die wollten quasi eine schöne heile Welt haben mit.
Ja, genau.
Okay. Ach so, und das war mir so nicht klar.
Genau, also Kabarett gab es und Kiss Me Kate gab es auch, aber es gab, das war alles noch sehr ausgesucht. Es fing ja wirklich damals gerade an, dass wir auch diese Stücke spielten. Und dann war das immer noch so ideologisch. Also wir haben 89 zum Beispiel, im Mai 89, es gibt ein Buch von Stefan Heim, der war ja auch, stand ja auch unter Berufsverbot zu DDR-Zeiten. Und das Buch ist 75 dann hier in der DDR erschienen, in der Zeit, als ich Buchhändler gelernt habe. Das hieß der König-David-Bericht. Und da haben die Ungarn in den 80er Jahren ein Rockmusical draus gemacht.
Okay.
Und wir hatten diese ungarische Choreografin, die hat das dann mit nach Dresden gebracht und wir haben das 89 hier gespielt.
Mhm.
Und das war aber so eine Abrechnung auf das DDR-System, aber verklausuliert in einer Bibelgeschichte. Und da kannst du wissen, im Mai war das 89, saß in jeder Probe die Stasi drin.
Echt?
Und dann haben sie, gab es einen wunderbaren Epilog, wo das dann so aufgeklärt worden ist, was da alles, warum das Stück so ist. Und dann hat die Stasi gesagt, nee, dieser Epilog darf so nicht kommen. Und dann hat der Schauspieler gesagt, der die Hauptrolle gespielt hat, also wenn wir das nicht machen dürfen, dann spiele ich die Rolle nicht. Und dann hat der Regisseur gesagt, wir brauchen das Stück ist politisch wichtig. Und dann haben die so lange rumgetüftelt an diesem Epilog. Und der hat den aber in den Proben nie komplett, also er hat ihn immer nur aufgesagt, ne? Und in der Premiere saß Stefan Heim tatsächlich drin, den haben sie da eingeladen. Und in der Premiere saß nur Stasi drin. Und dann hat er den Epilog so interpretiert und vorgetragen, wie die das erarbeitet hatten. Und der war am Ende noch schlimmer als der Original-Epilog.
Okay.
Und dann aber konnte man in dem Moment ja nichts machen. Die Vorstellung lief, sie konnten nicht unterbrechen. Und am Ende hieß es eben auch, nein, Stefan Heim darf nicht auf die Bühne gehen. Und der Regisseur hat mir dann am Ende die Anweisung gegeben, geh runter und hol Stefan Heim auf die Bühne.
Okay.
Denn auch so das Herz in die Hose gerutscht. Aber wir haben das gemacht und da gibt's also auch noch Bilder davon und so.
Und gab's also Konsequenzen danach?
Nee. Aber das war so eine Zeit, wo Theater wirklich eine politische Funktion hatte. Das haben wir ja immer so gelernt in der Schule, ne? Theater muss politisch sein und muss so, ne? Und in der Zeit war das tatsächlich wirklich so, dass Theater tatsächlich eine politische Funktion hatte.
Aber politisch im Sinn von, oder also quasi abgenickte Politik, ne? Oder also...
Dass sich auch im Theater Widerstand formierte. Und es gab ja dann kurz vor der Wende, im Sommer, da haben die Ungarn ja die Grenze aufgemacht und die Leute sind massenhaft abgehauen.
Ja.
Und dann haben sich überall in den verschiedenen Institutionen, also nicht nur in den Theatern, sondern auch in den Institutionen, aber vor allem in den Theatern, dass die Künstler so Petitionen, Resolutionen erarbeitet haben, die sie dann vor den Vorstellungen verlesen haben. Was sie also politisch fordern und was ihr ihre Wünsche sind an die Politik. Und das war wirklich politisch damals, ne? Das war schon echt das war eine spannende Zeit. Die dann nachher 1990, als die Wende dann vorbei war, war das natürlich alles dann ein bisschen anarchisch und jeder hat so gemacht, was er wollte. Aber in der Vorwendezeit hatte Theater tatsächlich wirklich eine politische Funktion.
Okay, also und das war aber ich habe halt auch gedacht, dass dann, wenn die Leute sich das angeguckt haben, dass die Stücke ja schon von der Stasi auch vom Staat auch abgenickt werden mussten.
Ja, ja. Oder? Das war schon so, ne? Das mussten sie. Also mit der Evita zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, aber da ist ja Che Guevara und Evita, die stehen sich gegenüber. Ja. Evita war die argentinische Präsidentengattin und Che war der Revolutionsführer aus Kuba. Und da hat die kubanische Botschaft in Berlin damals interveniert: Wenn ihr das Stück in Berlin bringt, brechen wir die diplomatischen Beziehungen ab. Und daraufhin ging das Stück nach Dresden. Und deswegen konnten wir das hier in Dresden spielen. Deswegen kam das nicht in Berlin. Aber das war schon auch nicht nur eine Floskel, die da erzählt haben, ne? Mhm. Das war schon richtig so. Und die andere Geschichte war 73, hatte diese Fiedler auf dem Dach Inszenierung an der komischen Operpremiere von Walter Felsenstein. Mhm. Und da war das auch so, dass die Russen, da war ja die russische Botschaft unmittelbar daneben. Mhm. Und die Russen haben genauso gesagt, die Premiere kann stattfinden, aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Also keine Presse, kein Fernsehen. Also Leute konnten schon reinkommen, aber keine Presse, weil es ging natürlich um die Russenpogrome 1905. Und das wollten sie nicht auf der Bühne sehen. Ne? Das war ihre eigene kritische Geschichte, die sie da nicht sehen wollten auf der Bühne. Und deswegen hat die Premiere 73 dann wirklich ohne Presse stattgefunden. Deswegen hat man darüber auch nie was gehört. Aber die Inszenierung lief sehr lange. Die lief bis nach der Wende, bis 1990. Genau. Und ich durfte dann ja 85 da noch einsteigen. Wir waren dann schon die fünfte Töchtergeneration, die da eingestiegen ist dann.
Wahnsinn.
Aber das waren schon wirklich harte politische Auseinandersetzungen und wo du dann die Stücke entsprechend, warum sie dann eben, wie mit Evita war es wirklich so, deswegen kamen die nicht nach Berlin.
Krass. Und gab es also im wiedervereinigten Deutschland, gab es da auch noch irgendwelche, also Diskussionen oder bei Musicals gab's das ja nicht. Das war ja eher Entertainment.
Ja, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, dann war es politisch wirklich frei. Und wie das dann heute so ist, dass man natürlich um Formulierungen ringt. Oder ich habe 2022 in Cabaret gespielt in Dortmund am Schauspielhaus an der Oper. Und da gab es dann mit den Studenten eine Diskussion über diese, es gibt eine Szene, seht ihr sie mit meinen Augen? Das ist so eine parodistische Nummer von dem Confrancier mit einem Affen. Aber der Affe steht als Synonym für die Juden damals. Ne?
Okay.
Und da gab es jetzt dann echt eine Diskussion unter den Studenten, können wir die Nummer noch so machen oder nicht? Mhm. Oder müssen wir die Nummer anders machen? Ja. Weil dann kamen so Argumente, wir beleidigen unsere POC-People, die wir als Kommilitonen haben und so. Mhm. Das war eine harte Auseinandersetzung. Das muss man dann auch verstehen, diese geschichtlichen Kontexte trotzdem zu beleuchten und zu behalten. Und dann aber die Frage, wie macht man das dann?
Ja, das verstehe ich. Das haben wir tatsächlich jetzt sogar auch bei Männerbeschaffungsmaßnahmen. Dass das Stück ja schon 2006, glaube ich, oder 2009 auf jeden Fall, schon aufgeführt wurde und man da jetzt aber natürlich einfach in vielen Dingen nochmal rangeht. Gerade auch was, also das Stück wird halt von 4 Frauen gespielt oder 5 Frauen. Und gerade auch was, einfach jetzt die Geschlechteraufteilung angeht, auch nochmal auch aktuell nochmal reingeht in tagesaktuelle Auswertungen, was jetzt irgendwie die Lücke zwischen Mann und Frau oder zwischen, ne, also zwischen den Geschlechtern angeht. Das ist schon spannend zu sehen, dass man da auf jeden Fall auch mit der Zeit geht und auch gehen muss und dass vielleicht auch sehr alteingesessene und altgedachte Stücke dann jetzt nochmal neu besprochen werden oder neu gedacht werden, ne?
Das muss man auch. Wir haben jetzt Villa Sonnenschein gespielt an der Komödie. Mhm. Das ist auch ein Stück von 2005 aus dem Schmitz-Tivoli. Mhm. Und das kann man, also wir haben da schon einige Sachen anders machen müssen heute, ne? Da, weil das sind so Zeitgeiststücke, die wahrscheinlich das Jahrhundert nicht überleben werden, aber die dann so ein kleines Mosaik von unserer heutigen Zeit einfach widerspiegeln. Und das muss man natürlich dann auch ein bisschen anpassen und ein bisschen aktualisieren, weil sonst stimmt es ja einfach auch nicht mehr. Genau.
Ja, das ist total schön. Also man sieht einfach, man muss mit der Zeit gehen, ne? Und jede
absolut.
Zeit irgendwie was
Schönes. Und man muss neugierig bleiben. Das finde ich am allerwichtigsten.
Das stimmt. Also ich danke dir erstmal für deine Zeit und jetzt kommen deine letzten Worte. Liebe Conny Drese, danke schön, dass du meine Maibrosche warst.
Ich danke auch ganz herzlich für die Einladung. Danke dir. Und naja, ich wünsche dir jetzt auch für deine Produktion alles Gute und viel Erfolg und dass du Spaß hast, jetzt Theater zu spielen, weil ich denke, Theaterspielen macht einfach wirklich Spaß. Und ja, in diesem Sinne, wie gesagt, neugierig bleiben, immer dazulernen und nicht in den alten Schuhen stecken bleiben. Das haben wir doch schon immer so gemacht. Ich glaube, das ist der schlimmste Satz, den man irgendwie hören kann. Und ich glaube, dann lernt man ganz viel dazu und dann ist man, glaube ich, auch, dann kann man mit der Zeit gehen und dann kommt man, glaube ich, auch nicht in die Verlegenheit, irgendwann zu Hause rumzusitzen und sagen, ja, was mache ich denn jetzt? Alles ist weggebrochen, alles ist vorbei. Also ich glaube, man muss da sein Umfeld sehr aufmerksam beobachten, um sich immer wieder neu zu erfinden. Ich glaube, das trifft in Zukunft für viel mehr Leute von uns zu. Bisher war das eher uns Theaterleuten auferlegt, aber ich glaube, in Zukunft wird das viel mehr Leute betreffen. Und in diesem Sinne wünsche ich dafür allen viel, viel Glück und viel Aufmerksamkeit und auch Spaß, weil das kann auch Spaß machen.